Philipp.
Hallo Antonia.
Na, wie ist es?
Es ist gut. Es ist gut. Ich freue mich, dass wir uns endlich wieder hören nach einer langen Pause.
It's been too
aber
long.
Es tut ja auch. Das tut ja auch immer gut. Dann weiß man, was man hat aneinander an unserer kleinen
Das sagst du auch jedes Mal. Das ist gut. Voll die Opas sind wir. Opa und Oma.
Ist ja auch so. Ja. Und du entschuldigst dich jedes Mal. Du entschuldigst dich jedes Mal bei irgendwem, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben.
Ja.
Nur weil uns drei Leute mal geschrieben haben. Was eigentlich ein Mensch mal geschrieben hat, wo wir eigentlich bleiben. Wird hier so ein riesen Ding draus gemacht. Also, wir entschuldigen uns bei allen, die
Wir entschuldigen uns nicht.
Bei denen, die uns nicht vermisst haben, entschuldigen wir uns schon mal gar nicht.
Nein.
So.
Oh, hell no. Und deswegen machen wir die Folge richtig lang, damit ihr richtig was auf die Ohren bekommt. Nein, Quatsch.
So sieht das aus. Also, wir machen diese Sache hier jetzt ja schon viele Jahre aus großer Freude an der Sache und machen uns auch jetzt keinen Druck. Aber es stimmt, der Frühling kommt und da sollten wir auch natürlich schneller sein, als die Polizei erlaubt. Sonst rennen wir ja auch diesen frühlingshaften Entwicklungen komplett hinterher.
Ja.
Und wir haben ja jetzt auch fast 80 Vögel behandelt. Da ist ja noch Luft nach oben, ne? Denn wie viele Brutvogelarten gibt es denn bei uns in Deutschland?
Boah, Philipp, jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Was soll ich sagen?
Ist auch total egal.
Ich weiß es nicht, genau.
Es ist auch überhaupt keine Hochschulveranstaltung. Ne? Das ist auch schon okay, dass du das nicht weißt.
Ja gut, aber wollen wir es verraten?
Ja, wir können es verraten. Also es sind grob immer so um die 300. Das ist immer die Zahl, die genannt wird. So,
300,
und da gibt es dann natürlich einige Arten, die super selten sind, weil sie irgendwo nur über 2000 Metern in den Alpen brüten. Davon haben wir ja nicht so viele Berge. Oder nur auf Helgoland oder so. Aber ich will damit sagen, es ist noch Luft nach oben und wir haben noch einige Arten zu besprechen, oder?
Ja, außerdem, das ist schön zu wissen. Und außerdem kann man ja auch Arten mal nehmen, die also das Ganze noch verlängern, indem man auch mal ein paar Arten nimmt, die vielleicht nicht in Europa sind.
Sollten wir auch bald machen, vielleicht, weil sonst haben wir irgendwann nur so 100 Folgen am Stück mit so ganz kleinen, unbekannten
Seltenen
Arten. Und wir müssen ja auch immer noch ein Mainstream-Medium hier bleiben.
Das absolut ist ja wichtig. Das Mainstream, so wie wir jetzt auch sind. Mainstream.
Ja, trotzdem finde ich es auch gut. Ich meine, wir sind auch, also eine Sache muss ich sagen, nach fast 5 Jahren, wir haben einen Fehler gemacht heute, finde ich, aber das können wir auch mal bei geschlossenen Mikrofonen diskutieren. Wir haben zum Beispiel in der Folge über den den Hausrotschwanz, der ja Vogel des Jahres ist, haben wir beide Rotschwänzchen gesprochen.
Warum
das
eigentlich?
Ja, ich weiß warum, aber das sprechen wir dann hinter verschlossenen Türen.
Mhm.
Aber das ist natürlich eigentlich total doof. Genauso wie in der Folge über den Turmfalken haben wir auch andere Falken besprochen. Ich glaube, da haben wir uns keinen Gefallen mitgetan. Heißt aber auch, wir können natürlich auch einfach nochmal den Wanderfalken oder so als extra Folge machen.
Wir können machen, was wir wollen. Wir können ja, ich meine, das ist ja das Schöne, es ist alles freiwillig und wenn jemand sagt, nö, das möchten wir nicht nochmal anhören oder da haben sie schon mal drüber geredet, dann überspringt man einfach die Folge. Das ist ja überhaupt das ist ja überhaupt nicht schlimm. Es ist ja auch für uns eine Weiterbildung. Die Vögel, mit denen wir uns beschäftigen, da bereiten wir uns ja auch, ich sag mal, seelisch und mental drauf vor und das ist ja auch für uns immer eine schöne Denkübung, weiteres zu erfahren und Neues zu erfahren. Und deswegen,
das stimmt.
Ne, ich sehe das auch ein bisschen eigennützig hier.
Ja, natürlich, sowieso. Und trotzdem hätte ich auch mal Lust, so was ganz Nischiges zu machen. Also eine Brutvogelart in Deutschland, die vielleicht aber aufgrund ihrer Lebensraumansprüche sehr selten ist. Nicht, weil wir ihren Lebensraum zerstört haben, sondern zum Beispiel sowas wie Hochgebirge. Davon haben wir nicht so viel in Deutschland. Und die Art ist dann vielleicht in Europa nicht selten, weil es verschiedene Hochgebirge gibt, aber in Deutschland. Also die Alpenbraunelle zum Beispiel ist ja die kleine Schwester der Heckenbraunelle. Und das finde ich schon ganz sweet.
Habe ich total Lust drauf und vielleicht auch nochmal an alle, die zuhören. Ihr könnt uns auch gerne schreiben und vielleicht einen Vorschlag machen, wenn euch ein vielleicht nicht so bekannter Vogel einfällt, an vögel@loopfan.de und einfach sagen, das finden wir noch interessant, den würden wir gerne. Oder wir würden überhaupt mal gerne was darüber erfahren. Es müssen ja nicht immer Vögel sein, die man schon kennt, sondern es können auch Vögel sein, die man mal aus Zufall irgendwo gehört hat oder von denen man gehört hat und so. Da habe ich nämlich zum Beispiel ein paar, die ich durchaus gerne mit dir einmal besprechen würde, nicht heute, aber das sind dann Arten, die wirklich dann eher aus Südamerika und sowas kommen. Ja, weißt du, die ich dann so ganz zufällig mal sogar auf bestimmten Social-Media-Kanälen gehört habe und denke, boah, wie geil, da will ich gerne mal mehr drüber wissen. So, weißt du?
Das können wir machen, das können wir machen. Gleichzeitig finde ich, so Richtung Frühling auf unserer, in unserem europäischen Kontinent können wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen gucken, was bei uns hier so rumflattert.
Ja, was flattert denn bei dir gerade rum? Jetzt sind wir noch nicht im Frühling, aber... Also hier war richtig Frühlingsstimmung schon, muss ich sagen.
Ja, pass auf, um deine Frage zu beantworten, was hier rumflattert. Mhm. Es flattert, also wir befinden uns übrigens phänologisch im Vorfrühling, weil die Hasel blüht. Das ist nämlich ein Anzeiger, dass der Frühling langsam losgeht. Also wenn ihr euch mal, wobei es ist ja in Köln eh alles anders als bei uns. Ja. Aber hier habe ich letzte Woche gesehen, dass die Hasel blüht. Männliche, weibliche Blüten kann man da erkennen und das ist so das erste Zeichen in der Botanik, in der Vegetation, dass hier was, ich sage mal so, in den Startlöchern steht. Und in der Vogelwelt ist es gerade so bei uns, es ist insgesamt nochmal kalt geworden, was ich gut finde. Da ist so ein kleiner Dämpfer zu spüren. Vor ein paar Wochen war es schon etwas zu warm für die Jahreszeit. Und da ging es schon los mit dem Gartenbaumläufer, der sein wunderschönes von den Bäumen hat erklingen lassen. Die Kohlmeisen, die Blaumeisen sind richtig festiv unterwegs, immer schon ab Mitte Januar. Mhm. Genau, das ist sehr auffällig. Die Elstern sind schon am Nest bauen, ist mir aufgefallen. Also das sind auch sehr frühe Arten, die ich so wahrnehme. Und ich überlege, ob ich irgendwas vergessen habe. Ansonsten ist tatsächlich noch eher Winterstimmung. Also auf den Feldern sitzen die Singschwäne immer noch und sind noch nicht zurück, noch nicht zurück nach Skandinavien geflogen. Mhm. Aber die ersten Kraniche, viele waren gar nicht weg, das ist auch neu. Und die ersten Kraniche stehen schon wieder zu zweit in ihren auf den Feldern. Und das ist immer das Zeichen, dass sie verliebt sind. Und vorher in größeren Gruppen, das sind dann die, die noch weiterziehen bis nach Skandinavien. Aber wenn hier die Kraniche zu zweit auf der Wiese stehen, dann kann man erahnen, dass da etwas im Busche ist.
Schön, ja. Also wir sind tatsächlich was weiter hier. Wir hatten irgendwie letzte Woche richtig frühlingshaftes Wetter. Ich bin da spazieren gegangen am Morgen und dachte echt krass, war richtig Frühlingsgefühl. Ich habe... die Maischen und die Stare und die Stieglitze und ein Grünspecht und ein Singdrossel und eine Amsel und also wirklich die verschiedensten Vögel gehört, gesehen. Es war ein sehr, sehr schöner Morgen. Da habe ich wieder, das haben wir schon so oft gesagt, aber ich sage es nochmal, gemerkt, je früher man rausgeht, je weniger Menschen, Hunde unterwegs sind, desto schöner. Oder auf jeden Fall, desto mehr bekommt man mit. Ich habe übrigens was ganz Interessantes gelesen, das wollte ich mal so weitergeben, von Peter Wohleben, der hat erzählt, es ging um Walderlebnisse und das fand ich sehr interessant, weil er meinte, eigentlich muss man sich niederlassen, irgendwo hinsetzen und dann mindestens eine Viertelstunde warten. Und nach dieser Viertelstunde hat der Wald sozusagen dich angenommen. Also das heißt, du musst dich natürlich ruhig verhalten. Und ich glaube auch, dass das wirklich der Fall ist. Also wenn man sich irgendwo hinsetzt und wirklich ganz ruhig ist und es ist kein anderer Mensch in der Nähe oder keine andere Ablenkung, dann sieht man sehr, sehr, sehr viel und kann ich jedem nur nochmal ans Herz legen.
Das ist auch übrigens eine schöne Übung mit Kindern, wenn man in der Umweltpädagogik unterwegs ist, habe ich schon öfter auch gemacht. Das finden so laute Kindergruppen, Schulklassen, mit denen man was im Wald macht, auch immer total toll, wenn man dann, also ich nenne das dann Waldradio. Die Aufgabe ist ganz simpel, man setzt sich auf den Boden, schließt die Augen und ist ja manchmal sogar 5 Minuten still. Und die Kinder finden das immer erstaunlich toll. Also das hatte ich so, ist meine Erfahrung gewesen. Ja. Und hinterher wertet man das aus. Und da merkt man richtig schon allein bei den 5 Minuten, dass man am Anfang nichts hört und am Ende dieser 5 Minuten sind halt erste Geräusche wieder zurück.
Ja.
Und das ist richtig schön. Kann man auch alleine machen, wenn man gerade keine Schulklasse zur Hand hat. Genau.
Und, nein, das ist wirklich, ich glaube, also für die Ohren wirklich ein Unterschied.
Auf jeden Fall. Total. Und das kann man auch, das mag ich auch gerne, diesen Unterschied, wenn man in einem Mischwald ist, zu hören, was hört man eigentlich gerade da, wo viele Kiefern stehen und was hört man plötzlich, geht man um die Ecke, da steht eine alte, 200 Jahre alte Buche, falls dort eine steht, dann hört man nämlich auch andere Dinge, weil dort andere Tiere leben.
Absolut.
Das ist auch sehr, sehr schön.
Absolut. Das Gleiche gilt übrigens für die Stadt auch, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid und ihr seht einen alten Baum oder ihr seht, geht natürlich auch, ein altes Gebäude. Dann achtet mal darauf, da hört man auch viel mehr Vögel meistens.
Ja, und apropos Stadt, mir ist noch was aufgefallen, dass der Unterschied natürlich zwischen Köln und mir hier südlich von Berlin auf dem platten Land groß ist, das wissen wir ja langsam, das ist unser, ist ein alter Hut hier in unserem Podcast, das liegt natürlich an Ost und West, also vor allem an atlantischem Klima bei dir oder an wärmerem Klima bei dir und an kontinentalem Klima bei mir, aber es liegt auch an Stadt und Land. Ich bin nämlich neulich in der wunderschönen Stadt Potsdam gewesen und da haben die Amseln gesungen und da haben auch die Rotkehlchen gesungen und da war richtig was los und das ist ja eigentlich dasselbe Klima, das ich hier habe, aber es ist ein Stadtklima, also in Städten ist es immer ein bisschen wärmer und leider eben auch heller. Mhm. Das heißt, diese bekannte Lichtverschmutzung, über die wir auch schon mal gesprochen haben, wo man aber auch öfter drüber reden kann, wo man auch gerne mal nachlesen kann, das spielt eben auch eine Rolle für die Arten. Und bei mir hier ist es einfach auch stockdunkel. Ich wollte gestern Abend, weil gerade die Käuzchenbalz ist, also die Waldkäuze, aber auch die Uhus und die Eulen balzen gerade bei diesen kalten Temperaturen und bei diesen klaren Nächten. Und dann war ich übermotiviert und dachte, ich fahre jetzt in den Wald, von dem ich weiß, dass da ein Waldkauz lebt. Bin ich hingefahren und dann war es so dunkel und es hat überall so geraschelt, dass ich Schiss gekriegt habe. So.
Das ist so süß. Och Mann.
So.
Ja.
Dann bin ich wieder weggegangen und habe gedacht... Och, fuck that shit. Der
ja, soll ja noch alleine rufen. Das Lustige ist, dass gerade da, was zum Höllenarsch soll gerade da, ja, was ist, ich wäre bei mir genauso. Ja.
Ja. Es ist wirklich, ich musste richtig lachen. Ich war auch rot.
Ja, dabei ist wirklich jede Ecke in Berlin und Potsdam gefährlicher als da.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, klar.
Aber es war, also du kennst das ja gar nicht, aber es ist einfach stockdunkel. Und ich konnte auch nicht einfach das Autolicht anlassen und am besten noch den Motor, weil dann hätte das Käuzchen auch gedacht, was will der denn hier?
Ja, genau.
Ich rufe jetzt ganz bestimmt nicht. So. Ja. Und es ist genau das. Ich dachte so, jetzt muss ich hier mal kurz 10 Minuten ruhig sein, damit das Käuzchen ruft. Ich war eine Minute ruhig und bin weggerannt. Und
dann hörte man nur noch deine Füße auf dem Waldboden, wie sie so sich entfernen. Och Gott.
Mit wehenden Haaren bin ich ganz schnell wieder zum Auto gerannt und dachte, hoffentlich hat mich hier keiner gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mich keiner gesehen hat, weil es war ja sehr dunkel. Also, das war echt, und das, also das
Nee, Kreuzchen haben mich bestimmt welche gesehen, Tieraugen nämlich.
Tieraugen haben mich gesehen, die haben gedacht, warum leuchtet das Gesicht hier so rot von dem da?
Ja, aber das sag mal, wenn du jetzt sagst, da waren Rotkehlchen und Amseln in Potsdam, heißt das, dass diese Vögel also sich besser anpassen können an Licht, ja? Oder was kann ich daraus entnehmen?
Nein, ich glaube nicht, dass sie sich besser anpassen können an Licht. Ich glaube eher, dass ihr Rhythmus ist eben nicht von Sonne, also von Tag und Nacht geprägt, sondern sie sind... Es ist heller einfach, es ist früher hell. Die haben morgens die Straßenlaternen und das heißt, dieser Tag wird verlängert. Und ich glaube, irgendwie auch das Gefühl, dass der Frühling kommt. Ich weiß es nicht, weil die Tage werden ja im Frühling länger. Das heißt, für die Vögel ist dort, wo so und so viele Stunden Licht ist, Frühling. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Mhm.
Und das ist, ich will damit gar nicht sagen, dass das jetzt ein Riesenproblem ist. Es ist aber eine Feststellung. Also bei diesen Arten, so wie Amsel und Rotkehlchen, die ja in Städten, ich meine, Köln ist das beste Beispiel, sehr häufig sind, Da ja, muss man jetzt sich keine Sorgen um die Population machen, weil da, ne, aber mir ist einfach aufgefallen, dass in Potsdam es überall gesungen hat und bei mir eben nicht, weil es hier einfach saudunkel ist.
Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, hier in Köln ist es tatsächlich, wie gesagt, auch so. Und Rotkehlchen habe ich wieder vergessen, was mich natürlich nervt, weil ich die so liebe, aber die singen ja sowieso wirklich auf jedem Ast hier. Sitzt irgendwo.
Ja.
Das ist krass.
Ja, und meine Rotkehlchen hier sind Wintergäste, die sind tatsächlich nicht am Singen. Die sind nur am Warnen. Daran merke ich auch, hier gründet gerade leider keiner ein Revier. Also ich habe ein paar, die hier, ja, wie gesagt, Wintergäste sind. Ist ja auch ein Zugvogel, was viele nicht wissen, der tatsächlich im Winter Zuwachs kriegt aus dem hohen Norden. Und ich gehe davon aus, dass meine Rotkehlchen hier tatsächlich Gäste sind. Aber schauen wir mal, ob hier eins vielleicht denkt, ist das schön hier.
Was ist das schön? In dem dunklen
hier?
Loch, ja.
Ah, oh, jetzt ja was, so ist das schön hier. Ja,
ja,
genau.
Ja, ja.
So, das ist das. Und ansonsten, was habe ich noch? Die Türkentauben sind auch schon am Walzen.
Ach,
das
wirklich?
Ist das Süßeste. Ja, wenn die Sonne rauskommt, machen die. Auf jeden Fall.
Ach, süß.
Und ja, ansonsten muss ich sagen, ich wohne hier schon eher winterlich. Also es gibt auch keine Störche. Irgendwo in Westdeutschland sind die Störche ja auch schon zurück oder waren gar nicht weg. Nee, hier ist jetzt Winter und das ist auch in Ordnung. Ich finde, das darf jetzt auch noch mal ein bisschen Winter sein, weil wenn es jetzt schon wieder so warm werden würde, dann würde irgendwann im März wieder ein Frost kommen und die ganzen Blüten von den Bäumen frieren. Und das ist auch doof. Deswegen ist es eigentlich gut, dass es jetzt so ist wie jetzt. Also wie gesagt, nachts sind es minus 5, tags sind es so 1-2 Grad. Ich kann damit leben und umgehen.
Ja, genau. Hier waren es heute Nacht, hat ja eben gesagt, auch sehr, sehr, sehr kalt, minus 4 Grad. Und ich hatte heute Morgen auch schon die Sittiche hier. Die saßen dann hier auf dem Bäumchen und haben gemütlich abgefuddert.
Schön. Ich habe übrigens Meldungen gekriegt aus Berlin. Da gab es jetzt auch einen Schwarm Halsbandsittiche.
Wirklich?
Ich bin gespannt. Ja, kommt immer mal wieder vor tatsächlich, dass so ein paar, aber das waren jetzt richtig, glaube ich, 6, 7.
Ach.
Ich meine, klar, die finden sich ja auch. Bitte?
Und wo war das? Weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht, das müsste ich nochmal nachrecherchieren. Aber ja, es ist, das ist tatsächlich immer mal wieder, dass das vorkommt, aber die überleben oft nicht, weil es so kalt ist.
Ja.
Mal gucken, vielleicht passiert da ja doch was und eine gewisse Populationsgröße, wenn die sich herausbildet, dann überleben ja vielleicht auch immer genug, wenn es mal kalt wird. Aber in der Literatur sagt man eben, dass in Berlin ja dann doch immer noch alle 5 Jahre diese extrem kalten Winter sind, die du ja auch kennst.
Ja,
und
kenn ich.
Dass das dann für die Art nicht
das
so gut
krass.
Ist. Aber
das, ja, das
kann sich aber auch verändern. Ich meine, wenn die Vögel hier geboren werden und ich meine, es kann, ja, wie gesagt, kann sich alles verändern. Da ist viel, viel Bewegung drin. Das wissen wir ja auch von den Staren. Schauen wir mal.
Ja,
ich würde
das
mich
Klima
natürlich
verändert
freuen.
Sich auch. Es wird eben wärmer, ne?
Genau. Ja, das sieht man an diesem Winter auch. Also wir hatten noch kein einziges Mal eine 2-stellige Minusgrade. Und das ist eigentlich sehr, das war bisher immer so, dass wir mal tagelang so knackig und die Seen waren auch nur ganz kurz zugefroren. Das ist schon diesen Winter, ja, besonders. Aber gut, das heißt nicht, dass das im nächsten Winter mal nicht anders werden kann wieder.
Ja, ja.
Aber es wird ja tendenziell wärmer, das ist richtig. Ja, aber es gibt eine Vogelfamilie, über die wir heute sprechen wollen.
Ja, wollen wir jetzt, ja?
Wenn ich das schon überleiten
ich
darf.
Bitte drum.
Die nämlich, also ein Vertreter dieser Vogelfamilie hat heute schon meinen Meisenknödel besucht. Das ist nämlich der Buntspecht,
der
jeden Tag kommt. Freue ich mich sehr. Ist ein Weibchen, das besucht mich jeden Tag. Das ist sehr nett. Und die sind nämlich jetzt gerade schon, ähnlich wie die von mir genannten Käuzchen und Eulen, voll in Stimmung. Das geht jetzt richtig los.
Mega am Abtrommeln.
Um der Geschichte noch etwas vorwegzunehmen, das ist etwas, was ich die letzten Jahre auch durch unseren Podcast, aber auch durch mein aufs Land ziehen und mehr in der Natur sein gelernt habe, dass wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft geht und durch die Wälder, Felder und durch die Vogelwelt vor allem, dass sich jede Woche etwas verändert und dass man den Frühling, wenn man möchte und Bock auf Frühling hat, etwas vorziehen kann. Wenn man sich etwas mehr auskennt mit den Vogelarten zum Beispiel, dann wird man nämlich feststellen, dass die Meisen, so wie du erzählt hast, auch jetzt schon singen, dass der Gartenbaumläufer jetzt schon singt und im Dezember eben nicht, dass der Kleiber übrigens hier bei mir gegenüber in einer alten Esche gerade anfängt, eine Baumhöhle auszuräumen, um dort vielleicht einzuziehen, was mich sehr freuen würde, und dass eben die Spechte auch schon Mitte Januar anfangen mit ihrem Revierverhalten, und schwuppdiwupp ist gar nicht mehr so richtig Winter und man kann sich langsam vorbereiten auf den Frühling. Das finde ich richtig schön, dass man das so in der Naturerfahrung eigentlich ganz gut machen kann.
Ja,
so.
Absolut. Also das ist, da kann ich nur zustimmen, und es ist das zu beobachten, auch bei hier in Köln, als es so sonnig war, habe ich schon den ersten Star beobachtet, der da eine, ich glaube, es war eine Spechthöhle, sich ausgeguckt hat und immer mal so rein und raus und auch schon die ersten Balzrufe getan hat. Das war vor 4 Tagen und so. Das ist schon schön zu sehen, weil auch dieses Hobby, je mehr man weiß, desto mehr kann man natürlich auch ablesen. Ja. Ne? Und das Ablesen macht so viel Spaß, weil man dann so ein bisschen sicherer wird und merkt, ach, guck mal jetzt, das so fängt schon an. Und einen Star ablesen zu können, dass er jetzt balzt und so. Also es ist, it's a beautiful thing. Und ich freue mich auf die Spechte. Ich hatte dich ja, oder wir hatten vor dieser Folge kurz gesprochen, und du hattest dir ja diesen bestimmten Vogel gewünscht. Und da wollte ich dich fragen, warum der Schwarzspecht, Philipp? Erzähl doch mal.
Der Schwarzspecht ist ein Vogel, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, seit ich hier in Brandenburg lebe. Das war eine Art oder ist eine Art, die ich in meinen vielen Jahren in Berlin nicht so wahrgenommen habe. Da hatte ich aber ja auch andere Sachen im Kopf, Flausen im Kopf, wenn man so will. Aber ich habe vor allem dort natürlich Vögel wahrgenommen, aber der Schwarzspecht war dort nicht auf meinem Radar, ist auch korrekt. Ich habe auch nochmal nachgelesen und weiß aus eigener Erfahrung, der Schwarzspecht ist eben kein Kulturfolger in dem Sinne, dass er in unseren Gärten und so weiter rumhüpft, anders als der Buntspecht. Deswegen war das eben für mich lange Zeit war der Vogel nicht präsent, und seit ich aufs Land gezogen bin, wurde er präsent. Ich habe ihn häufig gesehen. Am Anfang war ich immer total fasziniert und begeistert, wenn ich ihn gesehen habe, weil ich eben dachte, er ist super selten. Mhm. Das ist er ist gar nicht so selten, wie ich jetzt weiß. Ich bin natürlich immer noch total aufgeregt und fasziniert, wenn ich ihn sehe. Das hat aber andere Gründe. Er ist aber für mich einfach ein Begleiter dieser Lebensphase, in der ich gerade bin. Und so ist das ja. Das ist ja das Tolle an Vögeln, dass es Phasen gibt, da ist man einigen Arten etwas näher, und er ist mir ganz unverhofft irgendwie zum Begleiter geworden. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn genauso unverhofft sehe, weil es ist eine Art, die man zwar hört und dann weiß man, da ist er, irgendwo im Wald. Ganz oft hört man ihn aber auch nicht, und dann fliegt er so los und dann weiß man, man ist nicht alleine. Das ist ja das Schöne an Vögeln allgemein. Und er hat für mich eben auch immer etwas Mystisches. Und ich finde diese Zeit jetzt, Januar, Februar, bevor es dann alles wieder grünt und blüht, die ist allgemein ja auch so ein bisschen mystisch. Es ist oft neblig, und da passt diese Art für mich einfach rein. Der Ruf ist sehr mystisch, finde ich. Also hätte ich vor vielen Jahrhunderten gelebt und diesen Vogel im Wald gehört, hätte ich, glaube ich, gedacht, das ist irgendein Fabelwesen oder so. Vielleicht interpretiere ich da ein bisschen zu viel rein, aber so ist für mich dieser Vogel irgendwie, ist mir ans Herz gewachsen als... Er hat einen Charakter, er hat irgendwie eine Persönlichkeit, ich freue mich einfach immer, wenn ich ihn sehe, und vor allem ist er einer der ersten im Jahr, der mir anzeigt, dass es in kleinen Schritten Richtung Frühling geht. Und das tut er jetzt gerade sehr besonders. Ich habe gerade gestern wieder ein Pärchen gesehen, was laut balzend hin und her geflogen ist und so aufgeregt war und, glaube ich, auch verliebt. Verliebt war, und das freut mich einfach. Und deswegen, weil ich im Januar Geburtstag habe, habe ich gedacht, das ist ein guter Januarvogel.
Ja,
ein guter,
das finde ich auch.
Wintervogel.
Er ist ein total guter Wintervogel, ist ein total guter Waldvogel. Ich verbinde auch die Eifel ganz klar mit dem Vogel. Ich habe ihn in der Stadt nie gesehen, was auch Sinn macht.
Ja.
Aber in der Eifel habe ich ihn 2-mal gesehen, und daher kenne ich ihn auch und kenne auch die Rufe. Und ich höre die ja nicht oft, aber wenn ich die höre, dann denke ich immer, boah, krass. Also genau wie du sagst, nicht mystisch, aber so ein früherer Schrei. Also so ganz so interessanter Sound, den man sonst so nicht hört. Und auch von der Form, wenn man sich den Vogel so anguckt, also wenn man ihn dann sieht, der hat auch so eine, ich finde, wie so ein kleiner Dinosaurier sieht der aus. Also es hat irgendwie so ein besonderes, und die Äuglein, wie sie dann auf so auf den Baumstumpf gucken und so. Ist ein interessanter Vogel einfach. Ja. Aber,
Nee, entschuldige, und er ist, das muss man einmal noch betonen, er ist wunderschön.
Ja, total also schön.
Dieses Pechschwarze mit der roten Kappe, das ist schon auch ziemlich einzigartig, ne?
Also
das
absolut, ist, absolut. Ich finde ja insgesamt Spechte sehr schön. Ich finde auch den Grünspecht super schön und den Buntspecht natürlich auch. Aber der Schwarzspecht ist eben auch sehr groß, ne? Ist ja schon fast wie so eine Krähe. Und ist einfach ein sehr, ja, und dieser riesen Schnabel, also dieses ja wie ein wirkliches Werkzeug, das ist schon sehr interessant. Ich spiele mal das Lied ab, oder?
Welches Lied?
Also den Gesang oder den Ruf, den wir eben besprochen haben, dass man den mal...
Ja, es gibt ja viele verschiedene Rufe und ich bin gespannt, welchen du jetzt als erstes abspielst. Es gibt ja so ein Klagen, das ist das, was ich immer... wo man sich manchmal fast erschrickt, wenn man das nicht kennt.
Das, wo du gestern nach einer Sekunde abgehauen wärst. Das spiele ich jetzt mal.
Das dann, um Gottes Willen. Gut, dass der gepennt hat.
Ja, genau.
Ja, genau.
Da wärst du schon wieder. Türchen!
Also.
Ja, das ist unglaublich. Also das ist, ja, also... man muss auch dazu sagen, wenn man das nicht weiß, würde man dieses Klagen oder diesen Ruf nicht mit dem Schwarzspecht, also ich hätte jetzt nicht diesen Vogel im Kopf.
Nee, es könnte auch eher ein Greifvogel oder eine Eule sein.
Ja.
Gut, dass der nicht nachts ruft, dann würde ich wieder nach Kreuzberg ziehen. Meine Güte.
Ja,
nein, ich bin eigentlich gar nicht, ich bin eigentlich nicht so ein Schisser. Aber das ist eben das, was ich mit mystisch meinte. Als ich damals aus Land gezogen bin und diesen Vogel dann irgendwie im Januar, Februar in irgendeinem tiefen Wald alleine, kein anderer Vogel, kein anderes Geräusch, dieses Klagen hörte, das ist schon besonders, muss ich sagen. Absolut. Aber ich habe da, es ist nicht, also ich verbinde damit nichts Ängstliches, das gar nicht. Ich finde, das ist irgendwas Melancholisches eher.
Ja, ja. Es ist was, es könnte auch ein Säuger sein, ein Säugetier, finde ich. Also für mich ist es nicht nur, es klingt nicht nur nach Vogel, für mich.
Ja. Könnte es auch ist auf jeden Fall sehr, sein. Es ist sehr besonders auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt ja auch noch andere, es gibt noch so einen Flug.
Ich mach mal, was hier noch
hast,
ist, ja? Ich mach
du
mal
hast
den
sie
Flug
alle parat, ja.
Ich habe sie alle parat, warte mal. Das war jetzt der Flugruf. Jetzt kommt der Ruf. Da steht einfach nur Ruf. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Ich glaube nicht.
Ja, ich schon. Ich verbinde damit immer zwei. Ich habe das Gefühl, dass oft zwei Vögel damit irgendwie rufen, aber das kann auch Einbildung sein.
Mhm.
Es ist auf jeden Fall mir auch sehr präsent.
Aber das hier, das kenne ich. Warte mal, das hier. Warte mal, nach diesem Ruf jetzt, das hier. Das habe ich schon mal gehört.
Ja.
So, und jetzt kommt das Trommeln.
Oh, das Trommeln?
Ja. Das war's. Ja, jetzt haben wir alles durch. Auf jeden Fall das, was hier auf der Seite ist.
Was ich am Schwarzspecht, am Trommeln sehr mag, das Trommeln ist ja übrigens bei Spechten das, was bei Singvögeln der Gesang ist im Frühling, Revier markieren, Partner anlocken und so weiter. Ich mag ja beim Schwarzspecht sehr, dass er hat ein sehr sonores, tiefes Trommeln, das passt auch zu seiner Körpergröße, das kann man sich gut merken und ich bin immer ein Freund davon, wenn man sich Dinge gut merken kann und Erfolgserlebnisse hat. Das heißt, ich habe neulich diesen dieses Trommeln gehört in einem Wald, in dem auch der Buntspecht und andere Spechte vorkommen können. Und ich wusste sofort, das ist der Schwarzspecht. Das heißt, es ist ein guter Anfängerspecht fürs Trommeln. Und das Trommeln ist eigentlich ziemlich schwer. Also es gibt natürlich sehr gute OrnithologInnen, die können das Trommeln unterscheiden bei den einzelnen Spechtarten. Aber es ist schon schwierig, weil das hängt ja auch immer vom Untergrund vom Baum, ab. Und genau. So weiter. Und deswegen, und der Schwarzspecht ist eigentlich eine ziemlich sichere Bank. Und das mag ich, dass er so ein tiefes Trommeln hat.
Das verbindet dann, ne? Wenn man da so ein bisschen...
Ja, genau. Mm. Genau. Und ich habe auch meinen ersten Schwarzspecht tatsächlich beim Trommeln gesehen im Spreewald. Und da war ich ganz aufgeregt. Das ist schon viele Jahre her. Da habe ich noch in Berlin gelebt und war zum Paddeln im Spreewald. Und heute weiß ich, dass der Schwarzspecht auch viele andere Spechtarten dort recht häufig sind, weil die Waldstrukturen mit viel totem Holz, auch durch das, natürlich durch die Feuchte, die Nässe, stirbt das auch nochmal anders und schneller ab. Dadurch sind diese Waldstrukturen sehr, sehr spechtfreundlich und man sieht im Spreewald häufig verschiedene Spechte an einem Tag. Das ist sehr schön.
Ja, das ist in der Eifel auch so. Wir waren ja dann einen älteren Bekannten, den wir oft besuchen, und da war ich auch unterwegs mit meinem Freund und da habe ich auch einen Schwarzspecht gesehen, weit oben im, also auch durchs Trommeln gehört und weit oben am Baum gesehen und beobachtet. Das war wirklich unglaublich. Also weil er eben auch so groß ist, konnte man ihn gut ausmachen. Und so hatte ich den auch noch nicht gesehen. Und was mich echt fasziniert hat, ist zu sehen, wie wirklich diese Arbeit von also wie der mit diesem Kopf gehämmert hat. Das war ja, so ein richtiges Werkzeug mit so einem Kavums gegen diesen Baumstamm. Das war ja irre zu sehen. Das ist wirklich mit voller Kraft, ne?
Ja, das stimmt. Und da sind wir auch schon bei einem Punkt, der das wissen viele natürlich, dass Spechte allgemein, ich spreche jetzt mal für alle Spechte, werden ja Zimmermann des Waldes genannt oder wurde früher der Zimmermann des Waldes genannt. Und diese Rolle, die Spechte haben und der Schwarzspecht insbesondere, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das heißt, ohne Spechte, also Wälder, die vielleicht so monoton sind oder wo nur junge Bäume stehen und keine alten Bestände, also keine Spechte vorkommen, die haben sofort eine kleinere Artenvielfalt. Also der Specht an sich oder der Schwarzspecht an sich ist dafür zuständig, dass es vielen anderen Vogelarten, aber auch Säugetieren, wie zum Beispiel Fledermäusen oder anderen, besser geht. Oder anders gesagt, wenn er nicht da ist, fehlen auch viele andere Arten. Und das ist so ein tolles Beispiel für Abhängigkeiten in gewissen Ökosystemen, weil viele Menschen sagen, ja, mein Gott, was ist denn das Problem, wenn jetzt zum Beispiel die und die Art ausstirbt, regt euch doch alle mal nicht so auf, ist doch scheißegal. Naja, im ersten Moment ist es vielleicht für dich persönlich scheißegal, es kann sein, aber es ist eben überhaupt nicht scheißegal, weil alles mit allem zusammenhängt. Und wenn Leute sowas nicht verstehen, dann ist die Rolle der Spechte bei uns eigentlich immer ein super Beispiel, was Kinder auch total gut verstehen.
Ja. Und wenn ihr mal rausgeht und so ein bisschen guckt, der Schwarzspecht hat so ein hochrundes Einflugsloch, das ist eigentlich ziemlich typisch für ihn, für die Nisthöhle. Und da kann man ja dann auch mal ein bisschen beobachten und länger anhalten, hat mir eben besprochen, und einfach mal gucken, ob der Vogel vielleicht wieder einfliegt oder an einem Baumstamm sich bewegt, weil die Vögel dann doch sich so um diese Nisthöhle aufhalten und ja auch nach Essbarem suchen an den Baumstämmen. Und was ich interessant finde, jetzt bin ich sehr gesprungen, ich will auch gleich nochmal auf das Thema kommen, was du eben angesprochen hast, aber jetzt bin ich kurz mal gesprungen, weil die Schwarzspechte, und das wusste ich nicht, auch eben Ameisen viel essen, und das fand ich sehr interessant. Ich dachte immer, das wären die Grünspechte, aber es ist tatsächlich so, dass die Schwarzspechte sich auch sehr von Ameisen ernähren, was dann wiederum Sinn macht, dass sie eben im Wald unterwegs sind und dass die Population eigentlich ganz okay ist, obwohl wir ja auch viele Monokulturen im Waldbereich haben. Aber jetzt mal kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Vielen Dank, finde ich super wichtig, auch wie wichtig der Star im Allgemeinen ist für Höhlenbrüter. Weil
der Star.
Entschuldigung, der Schwarzspecht. Eben auch für Stare und Dohlen und andere Tiere, die danach diese Nester in älteren Bäumen sozusagen dann bewohnen. Und eine Sache, die oft kommt hier in Köln, auch jetzt wegen den Sittichen, die ja auch Höhlenbrüter sind, die dann, wo dann gesagt wird, ja, aber die besetzen die die Bruthöhlen von Spechten etc. Es ist durchaus auch interessant, mal zu gucken, wann ein Vogel nistet. Also zum Beispiel die Sittiche in Köln, die sind viel früher dran als andere Vögel oder heimische Vögelarten in Köln. Also da macht es überhaupt nichts, wenn der Sittich dann im Februar hier in Köln in eine Bruthöhle reingeht und im März, April kann dann auch ein anderes Tier dann noch reingehen, weil das kommt hier ganz oft in Köln. Die nehmen ja den Brutraum weg und deswegen sind die problematisch, aber wie gesagt, also Sittiche in Köln brüten viel früher. Und ich glaube, der Star ist auch viel, also zum Beispiel, der Star ist auch viel flexibler als andere Vögel.
Ja, der Star ist auf jeden Fall flexibler, der geht auch in Buntspechthöhlen, der ist ja nicht so groß. Aber was ich so besonders am Schwarzspecht finde, es gibt Vogelarten, die ganz klar an ihn gebunden sind. Das ist die Hohltaube, die lebt mit ihm in Nachbarschaft. Wenn also wenn der Schwarzspecht verschwindet, dann verschwindet auch die Hohltaube. Das ist eine kleine Taubenart bei uns, die in Baumhöhlen brütet, am liebsten in Spechthöhlen, Schwarzspechthöhlen. Auch eine super Art, können wir gerne mal eine Folge zu machen. Dann gibt es sogar höhlenbewohnende Enten bei uns, die Schellente, das ist eine Ente, die an Waldseen gerne lebt. Und aber auch da ist festzustellen, wenn der See nicht umgeben ist von alten Wäldern, von mindestens 80 Jahre alten Bäumen, in dem viele Schwarzspechthöhlen sind, dann ist die Ente eben auch verschwunden. Das ist eben eine Ente, die in Baumhöhlen brütet und wie man sich vorstellen kann, wenn eine Ente eben, eine Ente ist eben groß. Es ist also, die ist eben abhängig von diesen großen Höhlen, das große Einflugloch, aber eben auch die Höhle an sich. Viele Käuze, auch der Raufußkauz, eine kleinere Kauzart, die auch im Osten, aber auch im borealen Nadelwald, in Russland und so weiter sehr vorkommt, ist auch recht abhängig von diesen Schwarzspechthöhlen. Das bedeutet, der hat eine wichtige Rolle und der baut eben auch mehr Höhlen, als er braucht. Das ist auch eine wichtige Funktion, die er hat. Der hat auch Schlafhöhlen, der baut auch im nächsten Jahr eine neue Höhle. Das bedeutet, er hinterlässt eben ganz viele Wohnungen für ganz viele andere Tiere und die Fledermausarten, die er sozusagen auch unterstützt. Genau, deswegen ist übrigens auch der Schwarzspecht streng geschützt, so wie viele Vögel, aber er ist eben gar nicht so selten, aber er hat eine ganz wichtige Rolle für andere Vögel, für seltene Arten. Ja. Deswegen ist er auch Teil der europäischen Vogelschutzrichtlinie. Das sind die sogenannten, man spricht dann in der Ornithologie von den sogenannten SPA-Arten, das sind Special Protection Areas. Das sind also Vogelschutzgebiete, die von der EU erlassen wurden. Und da gibt es bestimmte Arten, die sind gelistet, die eine besondere Rolle haben. Und der Schwarzspecht zum Beispiel ist einer von denen, obwohl, wenn man sich die Bestandszahlen anguckt, ist er eigentlich gar nicht so selten. Aber dieser Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, der ist eben extrem wichtig. Wenn es dem Schwarzspecht schlecht geht, dann geht es etlichen anderen Arten sofort schlecht. Und das ist eben, zeigt so die Wichtigkeit dieser Vogelart.
Ja, und ich kann mich auch erinnern, als ich jünger war, gab es auf jeden Fall hier in NRW auch Bestreben, den Vogel zu schützen. Also da ging es ihm, glaube ich, zeitweise nicht so gut, aber jetzt auch durchaus hier in NRW ist der Bestand ziemlich, ist gewachsen sozusagen.
Ja, was man allgemein sagen muss, ist, dass der Schwarzspecht am liebsten, der Lieblingsbaum des Schwarzspechts ist die Buche. Wenn der eine Buche sieht, dann freut er sich, dann lacht er und sagt, das ist mein Lieblingsbaum.
Lacht er richtig.
Genau. Und die Buche ist eben auch ein typisch deutscher Baum. Also wir haben einfach viele Mischwälder mit Buchen. Die Buche wäre auch die natürliche die Vegetation, die wir hier hätten, wenn wir keine Landwirtschaft und so weiter betreiben würden, dann wären wir ein Waldland mit sehr viel Buche und das kommt ihnen natürlich zugute, dass wir auch immer noch viele Wälder haben mit der Rotbuche vornehmlich. Das ist also gut für ihn. Gleichzeitig ist die Buche eine dominante Baumart, das heißt, wenn die erstmal groß genug ist, dann macht sie das Kronendach so zu und lässt gar nicht so viele andere kleine Bäume nachwachsen, hat den Vorteil, die wird oft alt und hoch und das ist eben auch was er wichtig findet, damit er seine Höhle bauen kann. Bei uns hier im Osten gibt es eigentlich kaum Buchen. Also hier ist er komplett auch in alten Kiefernforsten. Das ist, hat er irgendwie hingekriegt und ich bin da auch ganz froh drüber, dass er sich da in der Evolution irgendwie angepasst hat. Das ist ein stabiler Bestand zu verzeichnen. Also er mag natürlich alte, urwüchsige Wälder mit sehr viel Nahrungsangebot und so weiter am liebsten, aber er brütet auch hier in ganz normalen Kiefernforsten, muss aber dann oft weiter fliegen, um genug Nahrung zu finden.
Ja,
so,
ja.
Das ist schon zu beobachten.
Was genau. Ich noch interessant fand, dass es einen Fund gab von einem 40-jährigen Männchen und von einer 12-jährigen, von einem 12-jährigen Weibchen. Also die können ganz schön alt werden, obwohl sie das wahrscheinlich in nicht immer, aber wie alt die, also ich war, wusste nicht, dass Spechte so alt werden. Das fand ich sehr interessant.
Ja, krass, das wusste ich auch nicht.
Oder?
Ja, das wusste ich auch nicht.
Krass.
Ich habe leider noch eine schlechte Nachricht. Ich habe gerade, was Spechte angeht, sehe ich immer mehr Verkehrsopfer. Das ist so ein Thema, was oft, ja, irgendwie so, finde ich, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Spechte fliegen eben gerade jetzt in dieser Balzzeit oft von einem Wald in den nächsten und das ist manchmal leider über eine Landstraße. Und es fahren immer mehr LKW, das ist also hängt auch ganz klar damit zusammen und ich habe selber schon gesehen, wie ein Schwarzspecht vor einem LKW auf die Windschutzscheibe geprallt ist und gestorben ist. Und ich habe neulich wieder einen toten Grünspecht gefunden an der Straße. Das ist ein Problem, das meiner Meinung nach zu wenig bekannt ist, weil natürlich das Auto und der Verkehr als so normal angesehen wird. Da kann man ja nichts dran ändern. Ne? Und das ist eben so. Wir brauchen nun mal diese Schnellstraßen und so weiter. Ist ein Riesenthema. Es ist mir nur aufgefallen, dass gerade Spechte zu dieser Jahreszeit extrem gefährdet sind, weil ich selber schon gesehen habe, weil sie eben diesen oft tiefen Wellenflug haben und dann auch total fixiert sind auf ihren Partner, wie auch immer, und dann ganz, ganz schnell vorbei sein. Das finde ich ziemlich schlimm.
Ja, es ist das ist ja so oder so ein großes Thema auch bei Greifvögeln. Hier in NRW gibt es wirklich bestimmte Routen, die fährt man entlang und sieht wirklich jede 100 Meter einen toten Vogel liegen. Das ist richtig, richtig traurig. Ja. Oder sie sitzen an der Seite und man denkt, ach nee, bitte nicht. Ne? Ich habe auch leider schon mitbekommen, wie einer live dabei. Aber gut, dass du es sagst. Das Einzige, was man da vielleicht weitergeben kann, ist: fahrt achtsam, fahrt nicht zu schnell. Wenn es dann passiert, kann man ja dann irgendwie auch nicht so viel machen, aber vielleicht einfach nicht so auf, nicht mit Bleifuß durch die Gegend fahren vielleicht.
Ja, eigentlich könnte man auch in solchen Waldgebieten zu einer gewissen Jahreszeit, finde ich, radikal sagen, hier ist jetzt Tempo 50 oder ja. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber das ist natürlich eine Forderung da. Also da wisst ihr ja, da kommt man leider nicht weit wegen der paar Spechte. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber es sind ja nicht nur Spechte. Also wir reden ja hier auch von Wölfen, von Säugern etc. Also ich weiß zum Beispiel aus guter Quelle, dass die Haupttodesursache von Wölfen oder auch anderen Säugern Autounfälle sind. Ne? Also das ist...
Das Thema hatten wir, glaube ich, auch im Sommer, dass Störche auch vermehrt umkommen.
Ja. Ne? Wir durchqueren eben auch das Gebiet dieser Tiere und wenn da eine Schneise ist zwischen einem Wald und der Vogel eben von A nach B will, dann wird da nicht drauf geachtet. Deshalb, ich finde tatsächlich, dass dass man langsam fahren sollte. Aber ich meine, wir kriegen es ja in Deutschland nicht mal hin auf der Autobahn ne?
Deswegen sage ich, also deswegen bin ich da auch, während ich das gesagt habe, habe ich schon gedacht, ach, kann man eigentlich direkt sich die Spucke sparen.
Aber das mag ich auch nicht, so dürfen wir auch nicht denken.
Nein, das ist richtig. Ja. Und ich bin zum Beispiel schon länger auch angemeldet bei Ornitho und mache ab und zu Meldungen und ich bin jetzt ganz konsequent, dass ich immer Todfunde melde. Einfach, was es bringt, weiß ich nicht, aber ich finde, es ist eine wichtige Statistik, dass man da nicht immer nur zeigt, was man lebend beobachtet hat und sich freut, sondern dass man auch mal zeigt, was alles an unseren Straßenrändern liegt.
Absolut.
Und ja, da müsste man eigentlich etwas viel mehr Daten sammeln, um dann vielleicht an gewissen Stellen, so wie auch bei der Krötenwanderung, bei Amphibienwanderung, da gibt es ja auch tolle Projekte, wo Tempo 30 ist für 3 Monate im Jahr. Das könnte man vielleicht auch insgesamt hinbekommen. Aber gut.
Ja, und da möchte ich auch nochmal an alle appellieren, finde ich super, dass man das macht. Und auch bitte, bitte an alle Menschen, die an den Häusern Vögel finden. Ich habe jetzt letztens, das ist jetzt Bad News, aber ich sag's mal kurz, ich habe letztens mit einer Frau geredet, die eine Auffangstation für Vögel hat, und die sagt wirklich, 90% der Vögel, die zu ihr kommen, sind Fensterschlag-Opfer. Das ist wirklich krass. Und ich finde da, auch da, wenn ihr da einen Vogel seht, der von einer Scheibe liegt oder so, dass man auch das meldet, ne? Dass man da mal irgendwie versucht, Zahlen zu generieren.
Ja,
das finde ich auch noch sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Also nicht nur an der Straße, auch bei sich zu Hause.
Ja, und um positiv aus diesem Teil unseres Podcasts rauszugehen, weil das eben so ein bisschen hin und her war, möchte ich noch mal kurz auf konkrete Zahlen eingehen und wirklich sagen, dass der Schwarzspecht eine Art ist, die zwischen 1990 und 2009, das ist ein Zeitraum, den wir oft betrachten, tatsächlich zugenommen hat. Und das ist genau dieser Zeitraum, von dem wir immer sagen, Rebhuhn, Kiebitz und Co. sind -80-90%. Ja.
Ja.
Das sind ja auch Arten des Offenlands, Landwirtschaft und so weiter. Das wissen wir alles, wird an anderer Stelle bestimmt bald wieder besprochen. Aber in genau diesem Zeitraum, der also immer als Vergleich genannt wird, hat der Schwarzspecht sogar zugenommen.
Super.
Und das ist eine schöne Nachricht. Und ja, da kann man so ein bisschen sich freuen, aber auf keinen Fall sollte man da sich drauf ausruhen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die Wälder, die wir haben, das sind ja alles, eigentlich nennt man das Forst, denn sie sind alle gepflanzt, sind alles Plantagen. Und ich meine jetzt mit alle, wirklich alle. Also es ist in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel Hektar, es ist so, ich muss die Zahl nachgucken, aber es ist so minimal, was wirklich Wildnis ist und was wirklich wilder Wald ist, wo, da hat Peter Wohleben auch neulich nochmal ein ganz tolles Video zu gemacht, könnt ihr euch mal angucken. Es gibt eigentlich so gut wie keine Wälder, in denen Bäume stehen, die über 200 Jahre alt sind. Und gerade diese alten Strukturen sind ja die, die langfristig für alle wichtig sind, für Käfer, für Fledermäuse, für Vögel, für Säugetiere. Das heißt, diese Wälder, die wir haben, die sind ein Kompromiss, und damit können einige Arten umgehen, andere nicht. Der Schwarzspecht hat gelernt, damit umzugehen, zum Glück. Aber es ist letztlich nicht das, worauf man sich ausruhen sollte. So, es sind nämlich alles Plantagen, und genau, ein intakter Wald, der eigentlich verschiedene Baumstrukturen hat, verschiedene Altersgruppen, ist eigentlich das, was wir anstreben sollten. Was übrigens auch gut fürs Klima wäre. Man hat herausgefunden, dass solche alten Wälder mit verschiedenen Baumstrukturen, die verschiedene, also junge Bäume, alte Bäume und so weiter, dass dort die Erderwärmung, also die Erwärmung der Luft vor Ort, viel, viel, viel langsamer fortschreitet als anderswo.
Ja.
So, und das ist also eigentlich im Interesse von uns allen, aber ist eben sehr nachhaltig gedacht. Und die Ergebnisse sind leider nicht morgen oder übermorgen abzulesen. Und da ist der Mensch ja in der heutigen Zeit sehr schlecht drin. Also wer jetzt einen Wald pflanzt, wird eben nicht mehr erleben, dass dieser Baum 200 Jahre alt wird. Und da haben die Leute im Moment leider keinen Bock drauf.
Absolut. Das ist ja auch so ein Thema, haben wir auch letztens wegen irgendwas anderes drüber geredet. Es ist eben, früher wurde für die Familie und für die Nachfahren auch mitbedacht. Und das passiert eben heute nicht mehr so, ne? Das ist leider nicht mehr der Fall.
Das ist leider so. Jetzt sind wir wieder negativ geendet.
Ach so, ja, positiv. Müssen wir nicht immer. Aber das ist einfach eine Erklärung, warum das vielleicht so ist und so im Allgemeinen. Warum wir nicht nachhaltig arbeiten wollen.
Und was aber, ich habe noch was Positives und was Interessantes vor allem, was eben zeigt, wie Landschaft bei uns sich verändert und wie dadurch auch die Vögel und die Tiere sich verändern, wenn sie sich anpassen können. Und das also auch bedeutet, in 100 Jahren kann auch unsere Landschaft schon wieder ganz anders aussehen. Es ist nämlich so, dass wir jahrhundertelang den sogenannten Niederwald als Kulturland hatten. Es gab Niederwälder und Hochwälder, es gab auch Mittelwälder, aber diese Niederwälder, das so nannte man Wälder, in denen man die Bäume gekappt hat, sehr früh gekappt hat, und dann gab es einen neuen Stockausschlag. Davon konnte man Feuerholz machen oder auch Kohle. Also man musste nicht 80 Jahre warten, bis der Baum groß war, um daraus Feuerholz zu machen oder Holz zum Bauen, sondern man hat es vorher verwendet. Das ist natürlich für die Leute auch viel wichtiger gewesen. Feuerholz braucht ja heute kein Schwein mehr und Kohle auch nicht. So, ist ja auch gut so. Dadurch gab es aber schon damals weniger große alte Wälder. Und deswegen hat der Schwarzspecht davon profitiert, dass wir heute eben Wälder haben, wo eigentlich mit 100 Jahren erst die Kiefer geerntet wird. So, damit will ich nur sagen, es ist also vieles ist veränderbar und vieles ist wandelbar. Ja. Und wer weiß, wie in 100 Jahren die Welt aussieht. Vielleicht gibt es eine Vogelart, die plötzlich dann wieder zurückkommt. Das wäre ja mal schön.
So. Ja, das wäre wirklich schön.
Amen.
Amen. Amen. Jo,
so.
Gute Nacht, ist gut.
Antonia, okay. Hast du denn was in der Kultur gefunden über diesen schönen Vogel oder ist der eigentlich nicht behandelt, weil er nicht so häufig war früher oder weil er vielen nicht so auf dem Schirm ist?
Nein, nein, also es gibt schon einiges an Erzählungen, es gibt irgendwelche Sagen, die um den Vogel, macht ja auch Sinn, weil er so ganz schwarz ist, dass Schwarzspechtblut als Heilmittel genutzt wurde,
etc. Was? Ach krass.
Und solche, ne? Und dass der ein Unglücksbringer war, wie die schwarze Katze, das geht dann eben von der Farbe ab, etc. Aber jetzt gut. So für uns hier in diesen Gefilden habe ich jetzt nichts wirklich Interessantes gefunden. Ich habe auch bei den Liedern ein bisschen geguckt und zum Schwarzspecht selber habe ich jetzt nichts gefunden. Zum Woodpecker gibt es natürlich, also auf Englisch Specht gibt es einiges. Ich dachte aber, als ich an Woodpecker gedacht habe, natürlich wieder direkt an Sofjan Stevens, unseren Freund, den wir so toll finden, den wir so lieben. Also ich
unseren auf jeden Freund Fall, vor allem.
Unser Freund, der ein langer, guter Freund von uns ist. Nein, Quatsch.
Ja.
Der hat ja, haben wir ja damals schon vor 5 Jahren, als wir die Folge mit dem Buntspecht hatten, drüber geredet. Der hat ein ganz tolles Lied geschrieben, was man auch immer noch online finden kann. Und zwar heißt das The Lord God Bird. Und das ist ein Specht, der Ivory-billed Woodpecker, der, ich glaube, das letzte Mal 1944 gesichtet wurde und dann als ausgestorben galt und 2004 in Brinkley, Arkansas, wieder gesichtet wurde, sagt man. Wie der Stand der Dinge gerade ist, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, danach wurde er nicht mehr gesehen. Aber über dieses Phänomen hat eben Sofjan Stevens diesen Song geschrieben, der wirklich super schön ist. Den kann man, wie gesagt, online sich anhören. Ich weiß gar nicht, ob es den bei Spotify gibt jetzt. Damals gab es den noch nicht. Aber wenn ihr Sofjan Stevens und Woodpecker eingibt, dann werdet ihr auf Soundcloud geleitet und da kann man dieses Lied sich anhören und auch Interviews von den Menschen, die damals den Vogel gesehen haben. Das ist eine sehr schöne Seite.
Superschön.
Ja, das rate ich nochmal jedem, sich anzuhören, auch das Lied. Das werde ich jetzt nicht nochmal spielen, da könnt ihr auch in die Buntspecht-Folge nochmal reingehen.
Sowieso, genau. Wie in eine Zeitkapsel könnt ihr dann zurück, 5 Jahre zurück, das war im April 2020, also es war unsere 5. Folge.
Krass.
Da sind wir noch, also da klingen wir vielleicht sogar ganz anders.
Ja, wirklich, also das ist, dass wir das schon so lange machen, ist überhaupt irre. Also das kommt mir nicht so vor, aber ist so. Also du hast ja auch eben angedeutet, es sind fast 80 Folgen, die wir haben. Das ist schon krass, wirklich krass. Egal, ja, also auf jeden Fall an den denke ich natürlich immer, wenn ich an den Woodpecker denke, zumal der Schwarzspecht dem Ivory-billed Woodpecker äußerlich auch mehr ähnelt als der Buntspecht. Muss man sagen, der hat eben auch ein rotes Köpfchen.
Ja, aber in Nordamerika gibt es ja ohnehin auch noch mehr von diesen großen Spechten, glaube ich. Ne?
Ja.
Das ist sehr eindrucksvolle Arten in Nordamerika. Da ist wirklich toll.
Ja, kommen wir wieder zu unseren Arten. Also da könnte man ja auch mal überlegen, dass man da was
das stimmt.
macht. Ne? Also, und deswegen wollte ich sagen, also bevor ich jetzt ein Lied spiele, ich habe eins rausgesucht, das heißt einfach Woodpecker, ist ganz hübsch, ist schön, wollte ich dich fragen als dein Geburtstagsgeschenk sozusagen, dass du dir ein schönes Lied raussuchst für uns, für den Abschluss dieser schönen Folge. Von Sofjan Stevens, wenn du willst.
Ja, von Sofjan Stevens, das ist eine gute Idee. Ich habe gemerkt, dass ich den jetzt, also jetzt wo du gerade so viel über ihn redest, ich habe ihn wirklich lange nicht gehört. Das ist gar kein, habe ich nie extra gemacht, aber so ist das ja manchmal. Und ich freue mich, dass du mir das jetzt gerade hier wieder so auf dem Silbertablett vor die Nase gelegt hast, weil ich jetzt auf jeden Fall Sofjan Stevens wieder abstauben werde und häufiger hören werde. Ich habe eine Zeit lang jeden Tag Sofjan Stevens gehört.
Ja.
It's about time. Ich werde das jetzt wieder machen. Freue ich mich schon drauf. Also danke schon mal dafür, dass du das gemacht hast.
Aber warte, muss ich ganz kurz unterbrechen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Sofjan Stevens, das Schöne ist auch, dass er wirklich sehr viel Output hat. Also man kann den auch wirklich über die Jahre, er hat irrsinnig viele Alben rausgebracht, irrsinnig viele Songs rausgebracht und da kann man sich richtig schön alles anhören.
Ja,
wollte ich nur das noch stimmt. mal sagen.
Und ich würde mir jetzt ein Lied wünschen, wo ich jetzt gerade kurz nachgedacht habe, was ich denn jetzt mir wünsche. Es ist irgendwie, es sind ja gerade so ein bisschen schwierigere Zeiten, das sagen immer alle, und das klingt wie so eine Floskel und irgendwie hat man das Gefühl, es ist schon länger alles, über allem liegt so eine Glocke und man weiß, wenn man die Nachrichten guckt, gar nicht, was man, also wohin man noch, wie laut man noch schreien soll. Also es ist wirklich gerade nicht einfach, vor allem jetzt nach einem langen, dunklen Winter sowieso nicht. Uns helfen die Vögel, glaube ich, ganz gut. Das haben wir gut hinbekommen. Ich glaube, alle, die uns hören, können das auch inzwischen gut einsetzen, dieses Glück und diese guten Momente. Also wenn es einmal nicht so gut geht und man überfordert ist, kann man rausgehen. Das muss ich jetzt gar nicht nochmal so betonen.
Ja, ja.
Was mir aber immer wieder auffällt, auch jetzt bei den Demos, wie die jetzt zum Glück wieder da sind. Das heißt, zum Glück wäre schön, wenn es keinen Grund gäbe, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und auch einfach bei, also ich spüre gerade bei all dieser Dunkelheit, die irgendwie auf uns zukommt, auch politisch, spüre ich als relativ optimistischer Mensch gleichzeitig auf der anderen Seite eine wärmere Wärme, als sie vielleicht sonst da wäre. Es wird offener darüber geredet, über Gefühle. Man schließt sich zusammen. Die Guten haken sich unter. Ich kann mich gerade nicht besser ausdrücken. Es ist aber, glaube ich, rübergekommen, was ich sagen will. Und ein Punkt, der ganz wichtig ist, was mir immer wieder auffällt, die Bösen, ich sage jetzt einfach mal, die Bösen, die uns hier gerade irgendwie bedrohen, und wir stehen auch ein paar Wochen, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, die schüren sich ja aus Hass. Hm. Das, was passiert, ist eine Politik des Hasses. Ohne diesen Hass würde es überhaupt niemanden geben, der sie wählt. So. Und was steht dem entgegen? Eigentlich nur Liebe. Und ich glaube, dass diese Liebe von den meisten Menschen, auch von vielen, also eigentlich von allen Menschen, alle wollen doch irgendwie geliebt werden. Und die Liebe ist immer das stärkere Gefühl. Und das klingt jetzt wirklich super eso, aber es ist so. Es ist so, die Liebe ist immer das stärkere Gefühl und siegt eigentlich immer über den Hass. Und das müssen wir alle viel mehr nutzen und viel mehr machen. Im Kleinen, im Großen, jeder so viel Kraft, wie er hat. Aber man kann wirklich viel mehr noch, glaube ich, diese Liebe zeigen und auch ausstrahlen. Mhm. Warum sage ich das? Weil ich mir ein Lied wünsche von Sofjan Stevens, was ich damit verbinde, nämlich Mystery of Love.
Ach, schön.
Das für mich ein bisschen dafür steht, auch weil es für einen Film steht, den ich sehr mag, Call Me By Your Name, da geht es natürlich auch viel um Liebe, aber vor allem ist das für mich so ein warmes Gefühl, dieses Lied. Es hat auch natürlich Love im Titel und so bin ich jetzt darauf gekommen, dass ich dir hier diesen 7-stündigen Monolog halte, aber ich finde, der ist wichtig. So.
Den durftest du jetzt für deinen Geburtstag mal so halten. Ich fand den sehr schön. Mystery of Love ist auch ein wirklich sehr, sehr schöner Titel, der übrigens extra für diesen Film geschrieben wurde und er passt wirklich vorzüglich auch zu der Atmosphäre in dem Film, ist ganz, ganz toll und genau, ich plädiere auch und hoffe auf Menschlichkeit und Liebe und spiele jetzt diesen sehr schönen Song ab und freue mich, dass wir diese Liebe noch verspüren können und ich gebe sie weiter an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und lasst den Hass und die Angst nicht gewinnen. Wir können es schaffen. So, das war jetzt so mein...
Danke für eure Treue. Ne? Und wenn es euch mal nicht so gut geht, geht jetzt raus.
Genau. Weil oder guckt raus, kann man sogar auch.
Man kann auch rausgucken. Ja. Aber auch jetzt wie gesagt, die Spechte sind gerade schon richtig aktiv und vielleicht bringen sie euch ja auch ein Lächeln aufs Gesicht. Mir, bestimmt. Bei mir schaffen sie das immer wieder. Ja. Also.
Alright. Bis dann, Philipp.
Mach es gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Cursed by the love that I receive.